Also die Bühne ist deine, Kohleausstieg, ein Muss fürs Klima, eine Chance für Trivia. Annalena Baerbock. Vielen Dank, und das ist mal die schönste Aufgabe, zwischen dem Mittagessen zu stehen und alle sind schon ganz hungrig. Erstmal herzliche Entschuldigung, es tut mir total leid, dass ich hier alles durcheinander gebracht habe. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Gestern haben wir es noch nicht mal richtig in den Bundestag reingeschafft, Oliver Krischer und ich und viele andere Bundestagsabgeordnete, weil das komplette Berliner Regierungsviertel abgesperrt war aufgrund des Besuchs von Herrn Erdogan. Und so wie ich es mich aus dem Bahnhof der Friedrichstraße nach meinem Zug raus aus Potsdam geschafft habe, hatte ich heute Morgen das gleiche Verkehrschaos, weil ich leider ja den Weg gefolgt bin, den der Herr Erdogan aufgegangen ist. Also herzliche Entschuldigung auch an Sie ganz konkret, weil Sie waren ja eigentlich ganz am Anfang dran, dass Sie so lange hier noch mitgeblieben bin, Herr Kreuzberg. Also vielen Dank und herzliche Entschuldigung. Das macht jetzt aber vielleicht auch ein bisschen spannender, weil ich nicht so einen typischen Input hier halte, sondern ja das, was ich hier noch mitbekommen habe, schon an Zuspitzungen gleich mal aufgreifen werde und möchte. Ich komme auch aus einer Spargelregion, also nicht nur die Kohle haben wir gemeinsam zwischen dem Revier hier und Brandenburg, sondern auch den leckeren Spargel. Es wird ja viel diskutiert, was kommt nach der Kohle. Ich glaube, auch wenn er nicht so höflich ist als Gast, ja, bei der Fragestellung, dass dieses Was kommt dann danach einen falschen Fokus draufsetzt. Weil eigentlich sind sowohl die Brandenburger als auch hier das Rheinische Revier ja ständig in einem Wandel drin gewesen. Das heißt, wir stecken mittendrin und die kritische Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, obwohl all das schon passiert an Wandel, ein paar Dinge haben Sie ja auch schon vorher in der Diskussion angesprochen, warum kommt der Durchbruch nicht? Und der ist, das möchte ich knallhart am Anfang zu sagen, der ist halt auch politisch so gewollt. Und deswegen möchte ich jetzt nicht nur darüber reden, was kann eigentlich irgendwie kommen, sondern auch, was sind die Knackpunkte, warum es immer wieder hakt und hapert. Und ich glaube, da gibt es Verbindnis zwischen den beiden Revieren, aber auch große Unterschiedlichkeiten. Und vorneweg vielleicht nochmal, auch wenn ich das eigentlich für diese Diskussion nicht eingeplant hatte, die Frage, warum machen wir das eigentlich mit dem Kohleausstieg? Weil ich am Dienstag beim BDI war, also Tag der Industrie, und da leider bei Frau Nahles mit anhören musste, dass die Frage von denjenigen, die für den Klimaschutz sind auf der einen Seite und denjenigen, die den Klimawandel leugnen, wie die AfD eigentlich gleich schlimm sind. Und das hat mir nochmal verdeutlicht, wir müssen auch, wenn wir darüber reden, was kommt eigentlich danach, und selbst Sie sagen von RWE, eigentlich reden wir nur darüber danach, doch nochmal darüber reden, warum reden wir darüber. Und zwar nicht nur, weil es eine klimapolitische Frage ist, nicht nur, weil wir wissen, dass alle Korallenriffe abschmelzen und Grönland abschmilzt, sondern weil das mittlerweile, und das finde ich das Entscheidende in der Diskussion, das ist keine energiepolitische Debatte mehr allein. Das ist eine Debatte über Demokratie, über Rechtsstaatlichkeit und auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist essentiell, dass wir uns das alles vergegenwärtigen. Und Olli Krischer hat es ja gesagt, auch wir, auch ich persönlich, bin immer mal schnell mit einem schnellen Spruch dabei, aber vergegenwärtigen, was wir hier eigentlich alle für eine Verantwortung haben, diese Transformation zu gestalten und so zu gestalten, dass wir nicht weiter Spaltung in dieser Gesellschaft betreiben, die wir leider ohnehin weg haben. Und deswegen habe ich den Satz von Frau Nahles aufgegriffen. Öffentlich habe ich das nicht getan, weil ich will selber nicht spalten. Aber gleichzusetzen AfD mit Leuten, die Umweltaktivisten sind, das ist brandgefährlich. Und deswegen müssen wir hier klar und deutlich machen, wir reden über demokratische Prozesse in einer Frage von Energiepolitik und der müssen wir uns stellen. Und deswegen, auch wenn wir ganz oft streiten, finde ich es auch gut, dass Sie hier von der IGBCE als Vertreter mit dabei sind. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir uns gegenseitig anschreien, sondern wir müssen gemeinsam darüber diskutieren, wie können wir diesen Punkt eigentlich gemeinsam angehen. Und auf der anderen Seite will ich auch ganz klar sagen, weil das Punkt kommt, radikale Klimaschützer, ja, das klingt so ein bisschen wie die letzten Idioten. Wen man eigentlich den Begriff für einen radikalen Klimaschützer meint, das sind Leute wie der letzte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Der hat ein Jahr vor der Pariser Klimakonferenz, um deutlich zu machen, worum es eigentlich geht, gesagt, dass das die größte Herausforderung der Welt ist, diese Klimakrise in den Griff bekommen. Das sind radikale Klimaschützer, der UN-Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und zwar nicht nur auf Seiten der VN. Letztes Jahr in Davos beim Weltwirtschaftsforum, also ein bisschen, würde man sagen, andere Sparte vielleicht des Multilateralismus in dieser Welt, wurde deutlich gemacht von den Ratingagenturen, die gemeinsam daran gearbeitet haben, an einem Global Risk Report, also die größten finanziellen und wirtschaftlichen Gefahren dieser Welt. Und sie kommen zu genau dem gleichen Schluss. Die größte Gefahr für die Weltwirtschaft ist die Klimakrise. Und auch diesen Punkt, ja, selbst wenn man sagt, man ist jetzt eigentlich kein Naturschützer oder kein Öko oder auch kein Menschenrechtler bei den Vereinten Nationen, auch aus wirtschaftspolitischer Sicht ist das die zentrale Stellschraube und deswegen müssen wir die Frage auch mit radikalen Antworten angehen. Und beim Strukturwandel wurde jetzt ja schon einiges gesagt. Ich bin jetzt hier keine Expertin in der Region, aber auch ich habe mitbekommen, was eigentlich hier passiert ist, zum Beispiel mit Street Scooter, dass hier Innovation entsteht aus einer Region heraus. Und ich habe bei diesen Punkten aber auch gesehen, und das finde ich jetzt das Entscheidende und darauf möchte ich so ein bisschen den Fokus bei meiner Rede legen, dass die Frage von, wie können wir diesen Strukturwandel, wie können wir die Zeit danach gestalten, das ist keine Frage von einem Selbstläufer. Einfach so passieren solche Prozesse nicht, sondern dafür braucht es politische Leitplanken. Und das ist eigentlich Kernaufgabe von Wirtschaftspolitik, wenn man sich Wirtschaftspolitik mal anschaut. Im Sinne von Ludwig Erhard, jetzt auch nicht der kühnste Vordenker gewesen, aber hat klar und deutlich gemacht für dieses Land, wir brauchen soziale, und das ist die Lehre, die wir in den letzten 30 Jahren hatten, ökologische Leitplanken, damit wir überhaupt einen fairen Markt schaffen können. Und warum es die braucht, hat, glaube ich, selbst Street Scooter deutlich gemacht, obwohl es ein Erfolgsprojekt geworden ist. Weil wenn man sich mal die Geschichte anschaut, warum die das überhaupt gemacht haben, warum es hier eigentlich ein Start-up aus der Region gebraucht hat, um diese Postautos zu produzieren, dann erfährt man das daran, weil die großen Regeln des Marktes nicht gegriffen haben. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post war, weil sie die Klimaziele ernst genommen haben, bei sehr vielen großen Automobilherstellern dieses Landes und hat angeklopft an deren Türen und hat gesagt, wir bräuchten bitte so ein Auto, nicht nur aus Klimaschutzgründen, auch weil andere Aspekte mit drin sind, wo die entsprechend angepasst sind. Und die haben ihnen alle die Tür vor der Nase zugemacht. Weil sie gesagt haben, nö, das ist jetzt kein wirtschaftliches Modellprojekt. Und auch das zeigt eigentlich, dass die Weichen hier komplett falsch gestellt sind, weil sie nicht im Sinne des Klimaschutzes auf Innovation gestellt sind, sondern auf ein Festhalten an alten Strukturen. Und deswegen ist es auch in diesem Sinne so zentral, dass hier politische Leitplanken entsprechend gesetzt werden. Und Sie haben ja hier weitere Beispiele aus der Region, darüber wird ja nachher auch noch diskutiert. Ich wollte nur trotzdem mal, wenn man selber aufschreibt, ist es ja auch immer noch mal wieder so bedeutsam, zum Beispiel Prioga AG in Zülpich, oder aber auch, wo RWE ja selber beteiligt ist, das virtuelle Kraftwerk in Elsdorf-Heppendorf, dass hier lauter Dinge sind, die schon passieren. Das heißt, wir müssen nicht darauf warten, was passiert eigentlich in der Kohlekommission, sondern das, was hier passiert, das muss entsprechend unterstützt werden. Und da bin ich da, weil das jetzt hier so zugespitzt war, ich glaube, das ist eigentlich der Kern der ganzen Diskussion. Deswegen finde ich es richtig gut, dass jetzt irgendwie das nochmal zugespitzt wurde, wie viel Geld braucht es für die Region. Weil aus dem Gesichtspunkt von Demokratie ist aus meiner Sicht essentiell, dass wir nicht falsche Erwartungen an diese Kohlekommission stellen. Diese Kohlekommission wurde eingesetzt, und ich habe Jamaika mitverhandelt, weil das, was wir da verhandelt hatten mit 7 Gigawatt Ausstieg, eigentlich die Leitplanke, die aus meiner Sicht verantwortungsvolle Politik setzen muss, um zu sagen, lieber Energiemarkt, da geht die Reise hin. Wir nehmen jetzt schrittweise Kraftwerke vom Netz. Das hat sich die Große Koalition nicht getraut. Deswegen hat sie die Kohlekommission gegründet, weil sie eine politische Verantwortung abgeschoben hat in eine Kommission. Wir haben deswegen als Grüne das am Anfang echt kritisiert, weil das eigentlich politisches Versagen ist, um es mal ganz deutlich zu sagen. Politik ist gewählt, um politische Entscheidungen zu treffen. Macht kommt von Machen und nicht vom Beauftragen von anderen Leuten. Aber sei es so, jetzt ist das vergossene Milch, hier geht es überhaupt nicht weiter, dass wir darüber reden. Was aber eigentlich der Kern dieser Kommission war, und die hatten wir selber auch immer mal wieder eingefordert in den letzten Jahren, war die Frage der Regionen. Die Regionen mitzunehmen, weil das auch eine entscheidende Frage ist von der Akzeptanz in der Bevölkerung. Und das ist so ein bisschen unsere große Sorge, dass diese Frage von den Regionen hinten runterfällt, weil man ja auch so stark damit beauftragt ist, nun zu entscheiden, wie man gesetzlich den Kohleausstieg verantwortet. Da da viele gute Leute drin sind und ich finde die Vielfalt auch echt richtig und Rainer Pringen hat es hier ja auch nochmal deutlich gemacht, ist die Strukturfrage sicherlich eine, die dort stark verankert bleibt. Aber man muss sich genau anschauen, was muss sie eigentlich leisten in den Regionen. Und da war der Diskurs jetzt, glaube ich, wirklich wichtig. Die Strukturkommission oder das, was sie, dieser Teil der Kommission tun soll, soll dafür sorgen, dass aufgrund des Wegfalls von großen Arbeitgebern, ja auch hier, nicht Löcher gerissen werden in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Blick auf die Arbeitsplätze, die wir sonst nicht gehabt hätten. Die ist nicht beauftragt, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen. Auch nicht in Ostdeutschland. Und das sage ich als Ostdeutsche. Dafür gibt es eine andere Kommission, die hat ja Horst Seehofer eingesetzt. Leider arbeitet er nicht, aber es kann jetzt nicht die Aufgabe der Kohle-Kommission sein, sich darum zu kümmern. Und deswegen, ich wurde von Wiebke deswegen auch gebeten, mal ein bisschen was über die Lausitz zu sagen, weil ansonsten führt man, glaube ich, parallel die Debatten, die nicht in diese Kohlekommission gehören. Zum einen, die Lausitz ist eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen in Brandenburg. Wir hinken, gestern war der Bericht der Stand der Deutschen Einheit, da kann man alles nachlesen. Ostdeutschland hinkt nach wie vor der wirtschaftlichen Entwicklung massiv hinterher. Aber innerhalb Brandenburgs ist das ein wirtschaftlicher Kern. Und auch deswegen ist es so essentiell aus meiner Sicht, dass wir jetzt nicht so tun, schütten wir mal das ganze Geld in die Lausitz, ja, damit die da möglichst ruhig sind und nicht mehr zur Kohle sagen. Weil was sagen die Leute dann in der Prignitz, die schon seit 30 Jahren, seit der friedlichen Revolution, auf einem ganz anderen wirtschaftlichen Niveau sind. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir uns das wirklich vergegenwärtigen. Es geht nicht darum, Leute, Regionen, Unternehmen mit Geld rauszukaufen, sondern es geht darum zu sagen, wo es zu einem Bruch kommen könnte, da muss ist Politik in der Verantwortung, den vernünftig abzufedern. Und da muss ich sagen, ich war jetzt ein paar Mal hier, es tut mir jetzt auch leid für Ihr Unternehmen, aber ist, glaube ich, der Osten sogar weiter, beziehungsweise die Region weiter, in dem Sinne zu sagen, okay, was brauchen wir jetzt konkret, damit wir diesen Standort als Energiestandort nicht kaputt machen? Die könnten auch noch 95 Forderungen aufstellen, was sie sonst noch bräuchten, damit die Renten auch angeglichen werden wie die Restrenten. Aber das ist nicht der Punkt. Die essentielle Frage ist, wie können wir diesen Industriestandort, der die Region stark gemacht hat, ohne Frage, wie können wir den halten oder sogar noch in die Zukunft weiter ausbauen? Und da gibt es in der Lausitz etliche Vorschläge. Warum die nicht weitergetragen sind, ist wieder ein Punkt aus meiner Sicht, weil Politik nicht die Verantwortung dafür übernommen hat. Und das ist auch jetzt selbstkritisch, gut, da sind wir auch in Opposition, als Opposition hat man es immer leichter, aber nichtsdestotrotz, die Frage, ob man selbstbewusst auftritt und sagt, hier ist unser Forderungskatalog aus der Region, wir wollen als Brandenburger Landesregierung, als NRW-Landesregierung, wir wollen gemeinsam diese Region voranbringen, oder ob man sagt, wenn wir aus der Kohle aussteigen, dann geht das Licht unter, ist auch eine Frage, ob die Region daran glaubt, dass das funktionieren kann, oder ob sie nicht daran glaubt. Deswegen, der Forderungskatalog, egal ob aus NRW oder aus Brandenburg, der wird nicht helfen, wenn es nicht politische Führung gibt, wenn es nicht einen Rückhalt in der Region gibt, zu sagen, das ist das, was uns vorangibt und dafür kämpfen wir gemeinsam. Und auch deswegen ist der Zusammenhalt in der Region dann so entscheidend an dem Punkt. Und da ist dann der Knackpunkt, warum der Osten nochmal anders ist. Und weswegen ich es auch richtig finde, dass man nochmal einen besonderen Fokus auf die Lausitz und dann aber auch mitteldeutsches Revier kommt auch noch dazu, ist zwar ein bisschen kleiner, aber in Sachsen-Anhalt, warum man da einen Fokus drauf legt. Weil die Menschen haben halt einfach vor 30 Jahren richtig, richtig schlechte Erfahrungen mit richtig harten Brüchen gemacht. Und all das, was jetzt hochkommt, ist gar nicht so sehr, weil die in der Lausitz so stark an der Kohle hängen, sondern es rührt aus der Erfahrung heraus, dass schon mal gesagt wurde, es kommt dann was. Und das ist jetzt ein anderes Thema in unserer Demokratie, aber 30 Jahre nach der friedlichen Revolution müssen wir das auch behandeln, ist die Frage, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Und man kann das gut nehmen zu sagen, was ist da schiefgelaufen, nämlich das von heute auf morgen gesagt hat, und zwar zu 80% der Menschen in der Lausitz, das tut uns jetzt leid, aber dein Job ist weg und morgen suchst du dir bitte was Neues. Und man hat eben nicht gemeinsam als Gesellschaft, als Politik zugeschaut und ist das Neue nachhaltig, sondern die Leute haben so bis zu 5-mal ihren Job wechseln müssen. Und das ist eine traumatische Erfahrung. Und deswegen ist es für die Lausitz, für diese Region, so essentiell, dass das als Gemeinschaftsprojekt angegangen wird, aber positiv und mit Hoffnung, um daran glauben zu können, dass es diesmal wirklich eine Transformation ist, die auch noch die nächsten 30 Jahre am Ende trägt. Und da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge. Ich werde jetzt mal so ein bisschen darauf hinweisen, einfach für die Diskussion, für die Leute hier vor Ort, als Beispiele, was man eigentlich machen kann. Also es gibt eine Bürgermeisterrunde, das sind jetzt auch definitiv nicht alles Grüne, die aber gesagt haben, als die Kommission eingerichtet wurde, wir schließen uns jetzt mal zusammen und stellen unseren Forderungskatalog auf. Und am Anfang auch mit der Frage von Schulen und Gewerbesteuerausfällen und all diesen Punkten, weil das alles wichtig ist. Breitband gibt es dann komplett Ostbrandenburg, leider überhaupt nicht. Wenn du Glück hast, hast du polnisches Netz. Auch das wäre ein zentraler Punkt. Aber der hat eigentlich mit der Frage Energieregion nicht so viel zu tun, sondern da muss jemand anders aktiv werden, um das auszubauen. Und da hat man sich darauf fokussiert, zu sagen, wie können wir eigentlich die Energieregion als Energieregion weiterentwickeln. Und da spielt der Konzern eine riesengroße Rolle. Und das ist die Lea. Und wir sind auch keine Freunde, ich wurde von denen auch schon mal ausgeladen, auf einer großen Veranstaltung, weil sie gesagt haben, nee, öffentlich wollen wir darüber nicht streiten. Aber wenn man im Kleinen miteinander diskutiert, ist das eigentlich die zentrale Frage, sowohl für den Konzern als auch für die Beschäftigten zu sagen, was uns wichtig ist, ist doch überhaupt nicht, ob unser Konzern Kohle fördert, sondern wir wollen eigentlich diesen Energiekonzern in der Region halten, weil der uns Identität schafft. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Überlegungen. Da haben viele unterschiedliche Leute dran mitgewirkt, wie man schauen kann, dass man diesen Energiekonzern stärkt. Und da der das öffentlich auch nicht sagt, und sicherlich gibt es auch noch die Leute, die sagen, wir wollen eigentlich noch 50 Jahre in der Kohle drin bleiben, ist ein Fokus, den man gewählt hat über die IHK, also gar nicht jetzt so stark über den Konzern, zu sagen, lass uns mal die Zulieferer anschauen. Weil der entscheidende Faktor sind auch nicht die Direktbeschäftigten, sondern der entscheidende Faktor in der Region sind die Zuliefererfirmen. Und das sind alles sehr kleine Firmen. Das sind also in Brandenburg, wenn man sagt, kleine und mittelständische Unternehmen, dann denkt man, weiß nicht, hier vielleicht an 150 Beschäftigte, in Baden-Württemberg an 500, bei uns an 10. Das heißt, es sind wirklich kleine Unternehmen. Und das ist wirklich Sisyphus-Arbeit. Aber es wird entscheidend darauf ankommen, ob man diesen kleineren Unternehmen eigentlich eine Möglichkeit hat, weiter Bestand zu haben. Und da Unterstützungsleistungen zu geben, auch mit Geldern zu sagen, wie können wir eigentlich dazu beitragen. Ihr habt vorher schwarze Förderwände gemacht für die Braunkohle. Es gibt hier auch ein Lebensmittelcluster in der Region. Was braucht ihr denn, um weiße Förderwände zu machen? Damit ihr umsteigen könnt.